Ja, herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir sitzen hier am Ufer des Ganges. Und die erste Frage an euch ist, warum liebt ihr diesen Ort hier so? Und wie heißt denn das jetzt eigentlich, der Ganges oder die Ganga?
Ich glaube, auf Deutsch sagt man der Ganges, oder? Aber für die Inder ist es eine mythologische Göttin, Ganga, Holy Ganga.
Also der Ganges ist für mich so auch vielleicht zwei Unterschiede in meinem Verständnis sozusagen. Einmal der Ganges als das geologische Phänomen Fluss. Ja.
Was an sich schon schön genug ist.
Was an sich auch mächtig ist, also ein mächtiges geologisches Phänomen oder ja, landschaftlich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gehört, dass der Ganges einen ziemlich großen Teil der Weltbevölkerung, prozentual gesehen, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, sie war sehr groß, mit Wasser versorgt. Das ist ja schon erstaunlich. Und dann aber wirklich die Ganga sozusagen, die spirituelle Kraft oder vielleicht für die traditionellen hinduistischen Inder sozusagen eben, was Padma sagt, die Göttin Ganga. Da kann man sozusagen diese Unterscheidung, diese beiden Aspekte. Einmal ist es, wenn wir mit den naturwissenschaftlichen Augen schauen, einfach nur ein Fluss. Und wenn wir mit dem auf die spirituelle Ebene gehen, dann kann dieser Fluss auch sowas wie eine Vermittlung des Göttlichen oder ein spiritueller Lehrer sein. Oder Lehrerin in dem Fall. Je nachdem, was wir sehen und wie offen wir auch sind, mal zu wahrzunehmen.
Und könnt ihr noch mehr sagen zu der Mythologie der Ganga? Wie vermittelt die Ganga das Göttliche?
Meines Wissens geht die Sage so, dass es eine Zeit großer Dürre gab und großer Not, dass die Menschen und Tiere auf der Erde oder hier zumindest in dieser Gegend in Nordindien, in einer sehr großen Gegend, ja, über die sich das Gebiet erstreckt, das Ganga bewässert, und da, bevor Ganga da war, war diese Dürrekatastrophe und diese Not, in der die Menschen waren, und sie haben die Götter angefleht um Hilfe. Und die Götter haben beratschlagt und entschieden, Ganga, die Tochter von einem, ich glaube von dem Wolkengott oder von einem der großen indischen Himmelsgötter jedenfalls, zu senden, um dieses Leiden zu lindern, ja, um den Menschen Wasser zu bringen. Und Ganga war also bereit und sollte auf die Erde geschickt werden. Und sie war aber so wild von ihrem Naturell her und so mitreißend im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dass Shiva sich bereit erklärt hat, sie in seinem Haarknoten aufzufangen und dann langsam durch die Flechten seiner Haare auf die Erde hinabzulassen, weil sie sonst einfach alles weggeströmt hätte. Ja. Und so sieht man hier auch auf diese Bilder dieser Statuen von Shiva mit diesem Haarknoten und dieser kleinen Ganga, die da drinnen wirbelt. Ja. Und dann wird so das Wasser auf die Erde gelassen.
Ja, und ich meine, wie Mythologien sind, das sind nur Geschichten, die wir erzählen. Ich kenne eine andere Geschichte, eine ein bisschen andere Geschichte, ja. Dass es eher so war, dass Ganga sozusagen von oben aus dem Himmelsreich gesehen hat, dass auf der Erde so viel Ignoranz, so viel Leiden herrscht, so viel Verwirrung, so viel Egozentrik, und dass sie sozusagen mit ihrer göttlichen reinigenden Kraft das alles wegwaschen wollte. Und dann,
das macht Sinn. So kommen die wahrscheinlich beide zusammen.
Ja, vielleicht. Ja. Ja,
vielleicht ist das eine einfach die religiöse und das andere die spirituelle.
Ja, könnte man vielleicht sagen. Ja.
Oder verschiedene Aspekte des Selben.
Verschiedene Aspekte,
ja?
Der nähernde und der zerstörende Aspekt. Ja, und beides Aspekte des Göttlichen.
Und beides Aspekte dieses Flusses und beides Aspekte dieses inneren Flusses, wenn wir uns dem hingeben, ja. Und damit vielleicht zurück nochmal zu diesem ersten Teil, der Anfang deiner Frage war ja, warum liebt ihr diesen Ort so, ja, oder auch diesen Fluss? Und für mich hat das ganz viel mit Hingabe zu tun. Ja, das ist wie dieses Fließen, dieses Flusses ist wie ein Sinnbild für Hingabe. Hingabe an das Fließen, Hingabe an das Leben, Hingabe an das Erleben dessen, was auch immer erscheint und verschwindet. Und indem wir uns dem öffnen und uns erlauben, uns dem hinzugeben, öffnet sich alles, ja, und öffnet sich das Herz ganz natürlicherweise. Und in dieser Hingabe erleben wir diese Liebe zu allem. Und dann natürlich, ja, wenn mal das Herz offen ist und wir in Hingabe sind, dann lieben wir, was wir erleben. Ja. Und so kommt das, ja, dass wir dann irgendwie zum Beispiel so einen Ort lieben, ja, oder was auch immer damit zusammenhängt, dass man einen Fluss lieben kann, ja, und wie das ist, ja, wenn wir so in Liebe sind und in dieser Offenheit, dann sehen wir die Liebe und die Schönheit in allem. Und dann ist auf einmal alles da rundherum sichtbar. Es ist nicht mal, es ist dann plötzlich schön, sondern plötzlich ist die Schönheit dessen sichtbar, ja, und das leuchtet hervor und in den Menschen, in den Tieren, die da rundherum anzutreffen sind. Einfach weil wir dem mit diesem offenen Herz der Hingabe begegnen.
Und ist denn die Ausstrahlung, die diese Gegend hier hat oder die dieser Fluss hier hat, für euch eine andere als die Einladung oder Ausstrahlung, die zum Beispiel der Arunachala hat?
In der Essenz würde ich sagen, nicht unbedingt. Ja, in der Essenz, im Kern ist es eigentlich eine Wahrheit, der wir uns hingeben können oder die wir entdecken, erfahren können. Insofern nicht im Innersten sozusagen. Mhm. Aber dann, wenn wir sozusagen davon sprechen, von verschiedenen Energien, wie sich diese Hingabe oder die Erkenntnis, Selbsterkenntnis oder Selbsthingabe offenbaren kann, dann ja, dann könnte man so verschiedene Geschmäcker aufzählen. Ebenso wie Padma das sagt, finde ich einen Geschmack, der hier nach zu vollziehen ist. Für mich ist es auch noch ein Geschmack von, also mir kam der Begriff Abgabe statt Hingabe, ja. Dass man alles an den Fluss abgeben kann und der es mitnimmt und wegnimmt. Ja? Der nimmt alles an zum Beispiel belastenden Gedanken oder die Ideen von Trennung, Ideen davon, dass mir etwas fehlt. Man kann sie sozusagen sinnbildlich in den Fluss tun und es wird weggeschwemmt. Und dann bleibt eine Art von Reinheit über. Ja?
Und im Gegensatz dazu, wie funktioniert denn das dann am Arunachala?
Das ist mehr der Gott des Feuers, der da repräsentiert ist, ja. Das ist dieser.
Das könnte man mit dem Verbrennen auch, ja. Das eine ist ein Verbrennen, das andere ist ein Wegspülen. Mhm.
Wenn du so willst, könnten wir sagen, mehr der männliche Aspekt und mehr dieses weibliche hingeben. Mhm. Wobei auch Ganga ganz schön kräftig ist. Also es ist nicht wie, als ob, oh, das weibliche, liebliche, sondern es ist auch ganz schön. Ja. Hat es in sich.
Wenn ich ein Interesse habe an Freiheit, wie wichtig ist es denn dann für mich, unterzutauchen in diesem Fluss? Für die Inder hier scheint es offensichtlich sehr wesentlich zu sein.
Unterzutauchen in dem Fluss, das ist eine Symbolik, hier einmal oder dreimal wirklich unterzutauchen. Wir hatten ja auch schon
und Papa G hat mir damals gesagt, ich muss unbedingt mit den Haaren untertauchen, denn die Sünden halten an den Haaren fest. Ja. Aber er hat selber dabei gelacht.
Mit Sünden, ja, meinen wir eigentlich so etwas wie Identifikationsmuster, Glaubensmuster, die uns in der begrenzten Wahrnehmung halten. Und
das heißt, Sünde für dich ist gleich das, was oft als Unwissenheit beschrieben wird?
Ja, könnte man sagen. Fehler, eine fehlerhafte Wahrnehmung oder eine verzerrte Wahrnehmung, die Wahrheit verdeckt. Ja. Und in dieser Symbolik das unterzutauchen und Ganga wäscht es weg, sozusagen, ja, ist diese Symbolik. Ja. Aber natürlich ist es nicht wichtig, hierher zu kommen und im Ganges unterzutauchen. Ja. Letztendlich ist es eine Symbolik für das, was innerlich geschehen kann, dass wir innerlich sozusagen, dass sich diese Muster auflösen können und verschwinden können. Also es ist eigentlich auch dann wieder um ein Eintauchen eigentlich nur in das eigene Sein und die Fehlidentifikation sozusagen darin, dass sie sich darin auflösen kann.
Und viele kommen ja hier auch aus einem Interesse an Freiheit. Wenn es so ist, dass dieser Ort einfach eine besondere Einladung ist für die Hingabe oder für die Abgabe, wie du meintest, gibt es dann auch sowas wie, also wenn das hier ein besonders guter Ort ist, gibt es auch sowas wie schlechte Orte, die einfach hinderlich sind, wirklich die Essenz zu erkennen? Was ist eure Erfahrung damit?
Letztlich kommt es sicherlich auf deine Absicht und Reife in gewissem Sinne wahrscheinlich auch an. Und wer weiß, selbst das kann man nicht mit Sicherheit sagen, ja? Sicherlich kann es an jedem Ort und unter allen Umständen geschehen, dass plötzlich einfach diese Bereitwilligkeit da ist oder irgendwie alles durchschaut wird und abgegeben wird, ja?
Ich meine, wir können, ja, es gibt Beispiele manchmal von Menschen, die unter schwierigsten Umständen Einblicke haben und Einblicke in Freiheit haben oder sogar eine tiefe Verwirklichung haben. Im KZ, ja, ich meine, das ist in einem Konzentrationslager mit Hungern und Tod konfrontiert zu sein, mit Folter. Manchmal gibt es auch gerade in solchen schrecklichen Orten, an solchen schrecklichen Orten, auch die Möglichkeit der Hingabe und der Erkenntnis, dass irgendwo eine Dimension in uns ist, die davon unberührt ist. Ja. Oder in Gefängnissen. Es gibt Geschichten über Schüler von Ganganji, die im Gefängnis erwacht sind. Kein sehr schöner Ort. Ja.
Und doch auf der relativen Ebene, klar, gibt es sowas wie, was unterstützt, ja, was es irgendwie leichter macht oder was darauf hinweist und was eine gewisse Atmosphäre und Konzentration schafft. Ja? Während es natürlich auch Orte gibt, in denen es leichter ist, sich ablenken zu lassen oder mit irgendwas anderem zu beschäftigen oder irgendwie, die uns eher darin unterstützen, uns an unserer Identität festzuhalten. Ja? Und so ist dies hier tendenziell ein Ort, der seit Jahrtausenden damit aufgeladen ist, sozusagen, ja, wohin die Menschen pilgern und dem sie sich zuwenden für diese Reinigung und dieses, sich diesem tieferen Fluss des Lebens hinzugeben. Und in dem Sinne ist das auf eine Weise ein sehr unterstützender Kraftort.
Wenn ich das sehe. Ja, Kraftort ist ein schöner Begriff, finde ich. Ja. Und das Gute an einem wirklichen Kraftort, wenn wir uns dem hingeben, dann nimmt er uns sozusagen das trennende Denken, die Neigung ins trennende Denken zu gehen, weg. Und dann können wir, dann taucht vielleicht ein anderer Ort auf oder wir gehen in einen anderen Ort. Und in der Abwesenheit des trennenden Denkens ist auf einmal auch dieser Ort heilig. Ja? Auch das scheinbar nicht so gute oder der schlechte Ort, da kann dann auch das entdeckt werden, was wirklich ist.
Dieser Ort hier ist ja für viele und auch für euch sehr verbunden mit Sri Punjabji, den fast alle hier Papaji einfach nennen. Erzählt einfach mal, was ist für euch das Wesentliche an euren Begegnungen mit Papaji gewesen? Was ist das Wesentliche der Vermittlung, wie sie durch Papaji einfach passiert ist?
Das ist natürlich auch noch mit ein wichtiger Aspekt zu deiner Anfangsfrage, warum wir diesen Ort so sehr lieben, ja? Da ist sicherlich auch diese Verbindung, diese Ebene der Verbindung zu Papaji und Gangaji, die ja sogar nach diesem Fluss benannt ist, die für uns die Lehrer sind, neben Eli, Gangajis Mann, die uns am meisten darin unterstützt haben, diese Möglichkeit zu erkennen, ja, und uns dem hinzugeben. Und ich würde sagen, dass Papaji sehr darauf hingewiesen hat, so wie auch immer wieder erzählt wird, dass er zu Gangaji auch hauptsächlich gesagt hat, stopp, ja, hör auf, halt an, mit allem. Und das ist in gewissem Sinne ein anderes Wort für Hingabe, ja, wirklich sich zu ergeben, aufzuhören, auch mit allem Tun, allem Machen, allem Wollen, allem Widerstand, allem Nichtwollen.
Und allem Suchen auch. Ja.
Allem Suchen, ja.
Das Call of the Search
ist eins der bekanntesten Videos von Papaji.
Ja, das heißt,
die Suche abblasen.
Blas die Suche ab, ja. Das finde ich das vielleicht das Machtvollste, wo Papaji immer wieder darauf hingewiesen hat, dass so sehr die Suche nach Erleuchtung und nach spiritueller Freiheit auch wertvoll ist, um uns sozusagen aus dem Weltlichen auch erstmal rauszuziehen und dann auf das Wesentliche zu fokussieren. Die spirituelle Suche an sich ist immer noch eine Suche und noch kein Gefundenwerden oder noch kein Finden. Und das hat Papaji immer wieder deutlich gemacht, dass diese Idee, Erwachen, Erleuchtung, Freiheit, Frieden, ist irgendwo anders, in der Zeit irgendwo anders, an einem anderen Ort, getrennt von mir, dass diese Idee, das spirituelle Suchen, könnte man das nennen, dass das auch Illusion ist. Das ist, und Papaji war ein Meister darin, sozusagen dieses letzte Suchen irgendwie als unnütz herauszustellen und es zu entspannen und aufzuzeigen, dass das, was gesucht wird, schon da ist oder dass der Sucher das ist, was er sucht. Und das finde ich eines der Charakteristika von Papajis Vermittlung.
Wenn ich finde, dass sich das irgendwie gut anhört. Wie kann ich das denn machen, aufzuhören? Wie kann ich anhalten? Wie
ja,
tue ich das?
Das ist eine gute Frage. Die ist in sich schon paradox. Ja? Wie kann ich das machen, aufzuhören? Das ist, wie wir denken. Wir können irgendwie nur in Tun denken. Ja? Und dann wollen wir wissen, wie wir das denn machen sollen, aufzuhören. Statt auch damit aufzuhören, auch mit aller Vorstellung von ich könnte irgendwas machen. Es ist mehr wie sich auch davon zurückzuentspannen und zu öffnen.
Und es ist auch erst einmal auch bewusst auch zu erkennen, was wird eigentlich, was machst du gerade, ja? Im Sinne eines Suchens. Was ist das eigentlich, ein Suchen? Und ich würde sagen, es ist immer etwas, wo wir Vorstellungen haben von dem, was wir finden wollen. Manchmal sehr diffuse Vorstellungen, manchmal konkrete. Und gerade zum Beispiel Erleuchtungsvorstellungen. Davon gibt es eine ganze Menge, ja. Die Ideen, die unser Geist hat, was da passieren sollte, ja. Dass es einen Blitz der Erleuchtung geben sollte und dann ist alles rosa-rot. Dass wir auf einmal heilerische Fähigkeiten haben und Gedanken lesen können oder für immer in Frieden sind und nie wieder irgendwie gestört werden. Das sind alles so Vorstellungen, die wir haben. Wenn wir das erstmal als Gedanke erkennen, dann können wir auch sehen, dass es nur ein Gedanke ist. Und dass der Gedanke, die Natur von Gedanken, das ist auch etwas, wo Papaji immer wieder darauf hingewiesen hat, zu erkennen, was ist die Natur eines Gedankens, die eines Gedankens und damit jedes Gedankens. Wirklich zu schauen, ist das wahr? Ist dieser Gedanke echt, beständig, die ganze Zeit da? Oder was ist ein Gedanke? Eine sehr klassische Einladung von Papaji war, den Gedanken zu folgen, während er verklingt. Und zu sehen, wohin geht er? Oder woher kommt der Gedanke in diesem Moment? Woher kommt der nächste Gedanke?
Wirklich wachsam zu sein, ja, wirklich aufzupassen. Woher kommt Gedanke? Woher kommt Mind? Wenn Mind oder Denken, Verstand, wie auch immer wir es nennen wollen, oder Ich, Ego, es sind eigentlich alles nur Gedanken. Und das hat Papaji sehr empfohlen, ja, wirklich wie eine Katze vorm Mauseloch zu warten. Woher kommt denn der Gedanke? Wo wohnt der? Ja, diese Quelle zu finden und zurück zu verfolgen. Und dann neugierig zu sein, ja, wirklich offen zu forschen. Was ist da? Was findest du da wirklich?
Gibt es für euch einen Unterschied in der Lehre von Papaji zu der Lehre von Sri Ramana, was der Papajis Guru war? Gibt es, was das Papaji anders gemacht hat, als Ramana es gemacht hat?
Zu der ersten Formulierung deiner Frage, wieder in der Essenz, kein Unterschied. Ja? Vom Geschmack her und von dem, was gesagt wurde von Ramana oder von Papaji, gibt es natürlich Unterschiede. Manchmal hat Papaji sehr in einer Ramana-Art sozusagen gelehrt und auch von gesprochen, von der Frage, wer bin ich? Ja? Und Ramana hat selbst nicht nur auf eine Art gesprochen, sondern auf sehr viele Art und Weisen sozusagen auf die Wahrheit hingewiesen. Und Papaji auch. Ja, es wird von Papaji gesagt, dass wenn buddhistische Leute zu ihm kommen, dann hat er eine buddhistische Art und Weise gesprochen. Wenn Christen kamen, dann sprach er christlich. Ja, oder auf eine vollkommen neue, spontane Art. Ja, und das ist natürlich ein Unterschied. Jeweils. Ja, und Papaji hat sich selbst widersprochen in gewisser Weise. Ja, also wenn jemand kam, der eine Frage gestellt hat und an einem Konzept hängen geblieben ist, dann hat er eine Antwort auf diese Frage gegeben und im nächsten Moment konnte die Antwort eine ganz andere sein, weil ein anderer Mensch anders an diesem Konzept hängt. So. Aber ja, und das ist auch sehr schwer zu verallgemeinern, wenn wir jetzt sagen, Papajis Schwerpunkt ist das und das oder Ramanas Schwerpunkt ist das und das.
Gibt es denn irgendwelche persönlichen Erlebnisse, die ihr mit Papaji hattet, die ihr einfach gerne teilen möchtet mit uns?
Ja, für mich ist das Persönliche gar nicht so entscheidend. In all meinen Begegnungen mit meinen Lehrern ist, ja, also mit Papaji oder mit Gangaji ist das Persönliche, was wir so normalerweise persönlich nennen, dass man irgendein Gespräch führt oder irgendwas von der Geschichte der anderen Person hat. Ne, das ist gar nicht für mich so entscheidend. Und für mich, ich meine, das ist vielleicht wirklich persönlich, war Papaji auch gar nicht unbedingt sozusagen Papaji für mich. Für mich war Papaji eher Ramana. Ja, ich habe Papaji besucht, 3 Wochen, 1996, glaube ich, war das. Und ich war sehr berührt von seiner Person, von seiner Vermittlung, von der Präsenz dort. Ja. Und irgendwann saß ich alleine in diesem Satsang-Raum. Ja. Und für mich gab es irgendwie eine Art von einem Rest, von wo ich nicht so ganz sicher war, warum bin ich hier bei Papaji, ja? So, und habe damit sozusagen gesessen, und da war auch ein Foto von Ramana, wo Ramana groß, ganz groß ist und Papaji etwas kleiner abgebildet. Und in dem Moment gab es für mich so eine Botschaft von Papaji, so eine Art, wie, fast wie eine Stimme, nicht wirklich gehört, aber sowas wie, dass ich eigentlich zu Papaji gekommen bin, damit er mir Ramana zeigt. Ja? Und in dem Moment gab es so einen Geschmack von der Präsenz Ramanas, die ich ihn zuvor noch nie erlebt hatte. Ja? Von dieser Sanftheit und tiefen Liebe. Ja? Die sich eher nach Ramana anfühlte, statt Papaji. Ja? So, das ist für mich sozusagen etwas, wo ich über Papaji zu Ramana gekommen bin. Und ich schätze Papaji total wert. Ja? Und auch die Liebe auch zu ihm war da und ist dann, hat sich sogar noch vertieft. Ja? Aber das ist vielleicht das Persönlichste.
Ja. Und das bezieht sich ja auch noch mal ein bisschen zurück auf deine vorige Frage, ja, nach diesen feinen Unterschieden. Also wie Thorsten sagt, ja, im Wesentlichen das Essentielle wiederum, ja, wie Arunachala und Ganga, sind Ramana und Papaji dasselbe, oder sie weisen auf dasselbe hin. Ja, und die persönliche Erscheinungsform ist eine ganz andere. Ja. Wie Thorsten sagte, Ramana ist eher diese süße, liebevolle, zarte Form der Hingabe, dort am Arunachala, ja, und hier am Ganges, es ist mehr irgendwie Papajis Präsenz, die wir hier erleben, ja, weil die Verbindung natürlich auch einfach persönlich eher da ist, ja, dass Papaji derjenige war, der viel hier war oder der uns hierher geführt hat in gewissem Sinne, ja, dessen wegen wir hierher gekommen sind, von Lucknow aus damals.
Und Papaji liebte halt diesen Ort und lebte an verschiedenen Orten, und die besuchen wir ja auch.
Ja. Und von Lucknow aus, wo Papaji dann zu der Zeit 95 und 97 war ich bei ihm, wo er da gelebt hat, war das relativ nah, halt auch hierher zu kommen, so, oder auch zu Papajis, ja, Beerdigung, sagt man auf Deutsch. Also es ging dann halt darum, ja, die Asche wurde von Lucknow aus hierher, beziehungsweise nach Haridwar, also dem nächstgrößeren Ort hier am Ganges, gebracht und die Asche in den Ganges gestreut, und dann fanden auch hier noch so ein paar Abschiedszeremonien sozusagen statt an den Orten, wo Papaji gerne war. Und ja, für uns ist das irgendwie so am ehesten hier der Ort, um Papaji, Papajis Präsenz aufzusuchen sozusagen. Ja.
Willst du dann nochmal erzählen? Achso, ja, sag mal weiter.
Ja, und wie Thorsten ja schon andeutete, ja, würde ich auch sagen, das ist diese Papajis Präsenz hat irgendwie was sehr, sehr Kraftvolles, sehr Klares, wirklich, ja, nochmal auf der Ebene einfach eine andere Qualität desselben letztendlich, ja, aber, und das würde ich auch sagen, war das Wesentlichste in all diesen persönlichen Geschichten, ja, und darüber sprachen wir ja auch schon, oder es sind auch schon viele irgendwie von diesen persönlichen Geschichten veröffentlicht sozusagen, die immer gerne genommen werden irgendwie, und die sicherlich auch dafür nützlich sind und schön sind, ja, um das zu illustrieren, einfach als persönliche Erfahrungsberichte dieser Begegnung. Wobei ich auch da sagen würde, das Wesentliche ist dieser Hinweis auf diese absolut unpersönliche Präsenz. Und das ist etwas, was in Papajis Präsenz oder in der Begegnung mit ihm für mich sehr stark war, ja. Ramana bin ich ja nicht in dem Sinne persönlich begegnet, solange er in einem Körper lebte sozusagen, ja. Aber mit Papaji zu sein, war für mich sowas wie, da wurde das so deutlich. Ich glaube, das war zum ersten Mal für mich, dass es so deutlich wurde, dass da was ganz anderes, viel wesentlicher ist, als was im Vordergrund zu passieren scheint. Ja, gerade mit Papaji war das so wie, ich habe mit dem Gespräche gehabt, das war wie, das erste Mal, dass ich überhaupt bei ihm war, ja, da hat sich das irgendwie so ergeben. Ich wohnte in einem Haus ganz in seiner Nachbarschaft, wirklich praktisch quer über die Straße. Und die Frau, die dieses Haus hatte, hat das dann auch vermittelt, dass ich irgendwie gleich, ich war wahrscheinlich noch völlig im Jetlag, hatte gerade irgendwie mal kurz ein, zwei Stunden geschlafen. Dann sagte sie so, du kannst jetzt darüber gehen und empfangen werden sozusagen, ja. Und ich hatte dann so ein paar irgendwie so kleine Geschenke mitgebracht und sowas und Fotos, die mir jemand mitgegeben hatte und kam dann auch gleich da irgendwie so an seinem Tisch zu stehen und er saß da und guckte sich das alles an und dann fragte er mich, ja, und wer ist denn das? Und aha, und ich kannte die Leute noch nicht mal auf dem Foto. Also es war wirklich so von der Ebene her, vom Gespräch her, sowas von unpersönlich und belanglos, ja, aber einfach diese Präsenz. Einfach da neben diesem Mann zu stehen und diesen Berg von Präsenz zu spüren, war überwältigend.
Und das war für viele Leute so. Im Satsang sieht man das öfter, ja, in den Aufnahmen auch, dass Papaji mit den Leuten spricht, die nach vorne kommen und Papaji spricht irgendwas und die Leute gucken.
Die verstehen es gar nicht.
Gucken einfach nur, Papaji, Alter, und dann ist der anything. Das ist
nett. Und das ist in gewissem Sinne fast mehr sowas wie symptomatisch quasi, ja, dass dieses denkende, kontrollierende Verstehen wollen außer Gefecht gesetzt wird. Und da ist was viel Tieferes, was so. Wir können nicht mal sagen, von dir Besitz ergreift, weil es dich eigentlich in Wahrheit schon längst hat, aber auf einmal wird das wie, oh, wow, okay, das ist die Wirklichkeit.
Ja, Papaji hat dir ja auch deinen Namen gegeben, Padma. Kannst du nochmal sagen, wie ist denn das gekommen und wie war denn das für dich, auf einmal einen neuen Namen zu haben?
Spannend. Also ganz genau genommen kam das so, dass ich eigentlich irgendwie im Satsang Bhavan da rauf und runter lief und irgendwie mir auf einmal jemand irgendwas zurief und eine andere Frau, die ich in Hamburg irgendwo im Satsang getroffen hatte, sagte, wie, du heißt immer noch so, du hast immer noch deinen alten Namen, hat Papaji dir keinen neuen Namen gegeben? Und das setzte sowas in Gang wie, sollte ich nicht? Und ich merkte so, das ist, das kann nicht sein, wo ich das lösen kann oder das, dann gab es so viel für und wieder und wie das dann so ist, sobald du mal anfängst drüber nachzudenken, sollte ich oder sollte ich nicht und warum das nur eine Flucht wäre, meinen alten Namen loswerden zu wollen und jetzt hatte ich mich doch gerade mit ihm angefreundet und was auch immer, ja. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, so geht's nicht und ich habe ihm einfach einen Brief geschrieben und ich hatte sowieso eine Frage an ihn, die auch viel damit zu tun hatte. In dem Fall würde ich sagen, wirklich sehr so meine spezifische Weise, ja, in der Welt verwickelt zu sein eigentlich und zu leiden. Und dazu hatte ich ihm eine Frage geschrieben und dann hatte ich noch drunter geschrieben und übrigens, wenn du es für richtig hältst und magst, kannst du mir ja vielleicht einen neuen Namen geben, so ungefähr. Und dann hat er sofort dieses Blatt umgedreht und hat hinten drauf geschrieben, Padma means lotus. As you know that the lotus flower always grows in a tank of water, yet never touches the water. So like the lotus flower, you have to live in this world, but never get involved with the worldly affairs. Ja, und das war für mich so die Antwort auch auf dieses, wirklich wie diese Lotusblume, die in diesem dreckigen, schlammigen Wasser wächst, fest verwurzelt ist im Sumpf. Ja, nicht irgendwie sich davon löst oder abhebt oder irgendwie plötzlich was anderes ist, ja, sondern die wächst immer noch im Schlamm und ist fest damit verbunden, aber ja, blüht an Licht und Luft und wird nicht reingezogen, ja? Oder selbst wenn, dann taucht sie wieder auf und es perlt einfach ab. Ja? Und so auf die Weise, sich nicht zu verwickeln, nicht drin hängen zu bleiben, sich nicht damit zu identifizieren, könnten wir sagen, ja? So, und das war in gewissem Sinne mal wieder einer seiner Meisterstreiche, ja, mit einem kurzen Namen irgendwie die Antwort auf meine ganze persönliche Geschichte und meine ganze Struktur des Leidens. Ja, ohne dass er jetzt irgendwie das Enneagramm kannte und ich könnte dir jetzt im Enneagramm super irgendwie erklären, wie, was und dass das genau perfekt die Antwort in so vielerlei Hinsicht und so vielschichtig ist, ja, aber Papaji hat sich garantiert über all das keinen einzigen Gedanken gemacht, sondern er hat einfach nur geschrieben, Padma, so, und diese Erklärung dazu und in gewissem Sinne kannst du sagen, ist das wie zum einen fast wie so ein Mantra, ja, eine Erinnerung, ach ja, Padma, das ist worum es geht. Ja? Lieber als die Geschichte von irgendwie. Und natürlich auch sowas wie so eine Art Bruch mit dieser alten Identität. Ja, das ist witzig. Auf eine Weise, ja, ist das sowas wie. Zunächst mal habe ich jahrelang gemerkt, wie immer noch irgendwie so eine Restanhaftung auftauchte, einfach im Sinne von, wenn mein alter Name irgendwo gerufen wurde, dass das klingelte. Ja? Und dann irgendwann war es mehr wie auch Padma, nicht als ob mich das wirklich greift. Hm. Ja? Das ist wie einfach eine Möglichkeit sozusagen, auch das zu nutzen, denn diese Identität mit Namen ist anscheinend sehr stark, ja. Auch psychologisch untersucht, dass irgendwie kennen sicherlich viele diese Beschreibung, ja, dass wenn irgendwo im Partygemurmel, wo keiner irgendwas versteht, aber wenn irgendwo dein Name fällt, ist das wie, ja, da ist die Aufmerksamkeit, ja. Mhm. So, es ist eine sehr starke Identifikation, das ist eigentlich lustig, ja, es ist eigentlich absurd. Und das wird bei so einer Gelegenheit so deutlich, wie wir uns mit so ein paar Tönen identifizieren können, ja, und darauf so eine automatische Reaktion einsetzt, als ob das ich bin.